Wir sind angekommen beim Buchstaben K. Den haben wir in der vorigen Woche gezogen. Und natürlich haben wir ein K parat heute und sogar ein ganz schön leckeres K wird uns im Sachsen-Anhalt-Podcast begleiten.
Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.
Mein Name ist Stefan B. Westphal und mit mir in unserem kleinen, launchigen Podcast-Studio Chris Lucio Schönburg. Hallo, lieber Chris.
Hallo, Stefan. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Woche, zu einer neuen Folge.
Mit einem neuen
Thema.
K.
K. Mit einem K.
Genau, wir wollen in das neue Jahr starten und ich habe eine kleine Frage an dich. Gehst du gern essen?
Oh, sehr gerne. Ich muss dazu sagen, ich esse sogar lieber, als ich koche, weil kochen kann ich nicht so richtig.
Hast du es schon mal versucht?
Zu kochen?
Ja.
Nur innerlich.
Hast du schon mal
Ja, klar. Also so das Typische, meine Oma versucht dann auch, mich, wenn sie Mittagessen kocht oder so, dann an die Seite zu nehmen und zu zeigen, ja, und so macht man Schnitzel und dann schön und alles. Und ich sage nur, und wann gibt's endlich Essen? Aber Nudeln und so, das kriege ich dann doch hin.
Also ich bin auch so eher der Typ, wo das Spaghettiwasser anbrennt. Und ich bin aber trotzdem, und das weißt du ja auch, Mitglied einer Jury eines Kochwettbewerbs.
Ja, da musst du dann halt essen, ne?
Da geht es ja nur ums Essen und zu gucken, wie die Köche das machen. Und zwar ist das tatsächlich der bedeutendste Kochwettbewerb in Sachsen-Anhalt, das Regionalmenü. Und ja, da haben sich auch im vorigen Jahr wieder Gastronomen gestellt. Und ich habe ganz, ganz tolle und nette Jurykollegen, die selber Köche sind in zwei Fällen. Und einmal auch einer, der gerne isst und der dann gerne mitlernt mit mir gemeinsam. Und aber das Ganze auch schön beurteilen kann, so ein bisschen aus der Nutzersicht. Und wir haben uns tatsächlich einfach mal so ein bisschen gefragt, wo geht es denn mit den Restaurants hin? Was ist so die Zukunft von Restaurants? Was meinst du, wie geht es da weiter?
Oh, wow. Also wenn natürlich dieses gehobenere Restaurant, mit einem sehr guten Stand noch mag. Ich glaube einfach, dass diese großen Ketten der Fastfood-Restaurants, glaube ich, schon auch weiter, aus Amerika hier auch nach Deutschland kommen werden. Sie sind ja jetzt schon da. Ich weiß nicht, ich hoffe es nicht, aber die Möglichkeit bestünde natürlich, dass sie irgendwann auch die großen, guten Restaurants überfällt.
Glaubst du nicht, dass da eine unterschiedliche Zielgruppe ist? Würdest du jetzt Omas 70. Geburtstag bei McDonald's feiern?
Na, eigentlich nicht, aber kann ja sein, dass die großen Ketten dann irgendwie auch auf eine Idee kommen, wir machen auch eine Nobel-Variante daraus, ich weiß es nicht. Und dann leider die kleinen regionalen Küchen verschwinden.
Ah, spannende Frage. Fachkräftemangel, großes Thema.
Ja,
ne? Da empfehle ich auch hier gerne nochmal eine Folge aus dem Vorjahr, ne, wo wir uns mit den Nachwuchsfachkräften aus Küche, Restaurant und Hotel unterhalten haben. Und auch Thomas Wolfgang, der jetzt in dieser Folge drin vorkommen wird, ist damit dabei. Er ist ja unter anderem nicht nur Vorsitzender des Landesverbands der Köche Mitteldeutschlands, sondern auch Berufsschullehrer in Dessau. Und da hat er dann natürlich auch was zu sagen gehabt, wie es mit dem Nachwuchs weitergeht. Wer kocht so einen Beruf für dich oder Restaurantfachmann?
Restaurantfachmann vielleicht, ja. Koch denke ich eher weniger. Dazu bin ich zu ungeschickt.
Dann doch lieber Podcaster.
Da muss ich nichts anfassen.
Na, außer den Mikroknopf.
Selbst das wird mir angemacht.
Okay, stimmt. Das ist richtig, weil ich habe voriges Jahr sind schon 4 kaputt gegangen. Egal. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß. Und zwar haben wir tatsächlich mit dieser Jury des Regionalgerichts gesprochen. Ich habe mit ihnen gesprochen und wir haben uns genau mit diesen Fragen beschäftigt, wie es mit den Restaurants weitergeht, wie es auch mit den Fachkräften im Restaurant weitergeht, wie es mit Regionalität aussieht, mit regionalen Produkten und viel, viel mehr rund ums Essen und Schlemmen. Dann sage ich mal guten Appetit.
Der Sachsen-Anhalt-Podcast.
Und da sind wir auch schon gleich mittendrin in der Gesprächsrunde. Ich habe drei junge, sympathische Herren bei mir, die alle auf ihre Art und Weise etwas mit Kochen und Küche und Essen zu tun haben. Das ist zu meiner Linken Thomas Wolfgang. Er ist Vorsitzender des Landesverbands der Köche Mitteldeutschland, Lehrbuchautor und Berufsschullehrer. Hallo Thomas.
Ja, vielen Dank für den Einstieg.
Genau, du warst ja schon öfter bei uns im Podcast zu Gast, du bist ein alter Hase.
Ja, jetzt hast du Alter gesagt, ja, danke dafür.
Bitte, bitte, bitte. Dann danke, dass wir in deiner Küche sein dürfen, Ralf-Peter Weber, er ist von der Regionalmarke Mittelelbe.
Ja, danke Stefan. Du machst das auch nicht mit zum ersten Mal mit mir.
Das stimmt, wir haben schon mal gemeinsam in einem Hotelzimmer über die Rigo-Kiste gesprochen, kann man auch noch hören, die alte Folge. Aber heute zum ersten Mal dabei, deshalb bitte nicht wieder wählen, Daniel Giesecke. Hallo Daniel.
Hallo, ich grüße.
Und du bist auch im Kochverein Anhalt-Dessau und arbeitest als stellvertretender Küchenchef in einer großen Küche. Wollen wir sagen, in welcher oder müssen wir das?
Im Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg.
Genau, also da rührst du das Moor.
Richtig. Genau. Und dann gibt es das auf dem Teller.
Ja, wo haben wir uns zusammengefunden? Und zwar sind wir vier tatsächlich eine Jury für Sachsen-Anhalts bedeutendsten Kochwettbewerb für das Regionalmenü. Und da haben wir so viele interessante Gespräche über Essen, über die Qualität des Essens, über Gaststätten, über Gastronomie geführt, dass ich mir gesagt habe, komm, diese lustige Runde, die ich da so zwischen Wein und Wildschweinbraten kennengelernt habe, die muss ich unbedingt nochmal zusammenbringen.
Das muss ein anderes Regionalmenü gewesen sein, weil Wildschweinbraten war, glaube ich, so in der Form nicht dabei.
Aber Wein.
Wein definitiv.
Geweint haben wir viel.
Ach na komm, so schlimm war es nicht. Aber wir wollen noch gar nicht zu viel verraten über das Regionalmenü. Aber ich habe mal eine Frage an euch. Wo, wann und was habt ihr in Sachsen-Anhalt das letzte Mal so richtig gut gegessen außerhalb des Regionalmenüs?
Bei mir zu Hause.
Es geht schon um öffentliches Essen so.
Dann ist die Schule sozusagen auch raus.
Ja. Wann wart ihr das letzte Mal richtig schön?
Das ist wirklich essen. Schwer.
Das ist tatsächlich schwer, weil wir waren jetzt viel unterwegs für das Regionalmenü. Dann geht man ja tatsächlich auch noch arbeiten, Stefan.
Sag doch nochmal Regionalmenü.
Regionalmenü.
Schön.
Ja. Und somit ist es tatsächlich bei mir auch länger her.
Bei mir war es vor der Corona-Zeit.
Wo? Weißt du das noch?
In Bad Düben im Goldenen Löwen.
Was gab's?
Das weiß ich gar nicht mehr, das sind 2 Jahre her.
Okay.
Jetzt soll ich wirklich noch jetzt überlegen.
Natürlich müsst ihr überlegen. Ich meine, das ist auch so eine Übung. Die haben mir eure Ärzte mitgegeben, die gesagt, hier, wenn sie sich nicht mehr erinnern können. Nee, Quatsch, aber ja, mal ernsthaft
sagen,
jetzt.
Ja, da würde ich sagen, ich war vor 4 Wochen, glaube ich, auf Buchtagung gewesen und da waren wir in Göttingen und da haben wir 3-mal sehr lecker gegessen.
Das liegt aber ja auch super jetzt, in Sachsen-Anhalt.
Aber frag mich jetzt nicht, du hast gefragt, wann das letzte Mal?
In Sachsen-Anhalt.
Ja gut, liegt nicht in Sachsen-Anhalt.
Stimmt.
Ja, dann ist es tatsächlich im To Be or Not To Be gewesen. Mit dem Chef selber haben wir eins seiner Montagsmenüs probiert und haben das dann auch gleich analysiert.
Okay.
Und ich dachte, vielleicht so 6 Wochen her.
Ich dachte jetzt gerade, Chris ist bei uns die Geografiekanone, aber Daniel ist ja auch noch mit Bad Düben, haben wir gerade festgestellt. Stimmt, und ich habe es auch noch geschluckt.
So. Es war ein Test.
Ja, also
aber noch, es liegt ganz nah an Sachsen-Anhalt.
Nein, es ist schon fast eingemeindet, würde ich sagen.
Ich könnte jetzt aufzählen, wo ich immer gerne noch hin möchte. Aber deine Frage war ja, wo hat man gut gegessen? Und aus Zeitmangel komme ich selten aus Dessau raus. Wer mich vor ein paar Wochen sehr positiv überrascht hat mit einem Dry-Age-Schweinekotelett, das war das Teehäuschen. Hätte ich da nicht erwartet. Die sehr ordentliche Küche dort. Von daher, aber es ist halt Lokalkolorit.
Ja, ist ja nicht schlimm. Ist ja zumindest in Sachsen-Anhalt. Jetzt ist ja die nächste Frage fast schon mit beantwortet, wenn ihr sagt, wie lange das bei euch allen her ist. Weil wie oft würdet ihr essen gehen oder wie oft würdet ihr da essen gehen? Ich meine, du alle 2 Jahre, du alle 6 Wochen. Davon kann aber auch keiner leben, oder?
Ja, das ist korrekt. Also gerade die in der Gastronomie tätig sind, die haben natürlich die Möglichkeiten, selber zu kochen, beruflich zu kochen und dann fällt das wahrscheinlich etwas spärlicher aus. Leben könnte man von uns als Einzelkunden sicherlich so nicht, aber so rechnet man ja auch nicht in der Gastronomie. Also der einzelne Gast geht ja jetzt auch nicht permanent essen.
Das ist richtig, aber was ich gerade beobachte, ist, dass die Restaurants sehr, sehr gut gefüllt sind. Also zumindest die Restaurants, in die ich gehe, da ist es echt schon ratsam, vorher einen Platz zu bestellen. Trotzdem hört man aus der Gastronomie immer wieder so, ah, wir schaffen das alles nicht und wir stehen so kurz vorm Abgrund und uns fehlen die Gäste etc. Ist das dann einfach nur Jammern auf hohem Niveau oder Jammern des Jammernwillens oder wo kommt das her? Was meint ihr?
Also ich würde jetzt sagen, dass das vielleicht gar nicht aus dem Inneren der Gastronomie rauskommt. Ja, und die Frage ist immer, was wird da wirklich angesprochen? Ich glaube, dass die Gastronomen, die wir jetzt so kennen im Kochverein und in unserem Freundeskreis, dass die gar nicht so doll jammern. Sicherlich sind da so in der Zukunft so ein paar Sachen, die noch ungewiss sind. Aber der Staat hat ja doch immer recht gut eingegriffen. Ja, somit würde ich nicht sagen, dass das aus dem Inneren kommt. Vielleicht ist es dann tatsächlich auch das, was über Medien vermittelt wird, ja, dass da so viel Angst vorherrscht. Sicherlich ist es gerade nicht einfach. Ja, das wissen wir alle. Es muss geheizt werden. Ja, manche Küchen funktionieren halt mit Gas oder viele Teile des Hotels und des Restaurants funktionieren mit Gas. Da macht man sich sicherlich so schon den ein oder anderen Gedanken. Aber durch die Corona-Zeit sind eigentlich auch alle relativ gut durchgekommen.
Also zusammenfassend hat es einen Grund, warum es bei denen leer ist, wo es leer ist.
Teilweise würde ich dem zustimmen, ja. Also es ist natürlich manchmal auch eine Lage, die für manche Häuser sehr, sehr schwer ist. Man darf ja nicht vergessen, dass viel auch der Personalmangel ist da. Dann hat man halt die Öffnungszeiten verkürzt. Und die, die zu einem kommen wollen, kommen halt im kleineren Zeitraum. Und damit wirkt es auch voller. Also mein Eindruck ist auch, dass die Restaurants gut besucht sind, obwohl sie die Preise angezogen haben, was sie auch mussten.
Ja.
Wir sind teilweise sehr, sehr billig hier gewesen. Das haben wir von unseren Hotelgästen immer wieder gehört. Das, boah, ist das günstig hier und gut.
Also du hast, das können wir ja dazu sagen, du hast ein Hotel in Dessau, das Hotel 7 Säulen.
Ja.
Das heißt, man hat 7 Säulen zur Verfügung, an die man sich dann klammern kann.
Kulturbahn aus. Jeder Dessauer weiß, wo die 7 Säulen genau. sind.
Ja. Da ist ein schönes, kleines Hotel, ohne das despektierlich zu meinen. Ne?
Ja, und wir haben auch keine Küche, also wir sind ein Hotel gar nie. Von daher, wir kriegen ordentliche Rühreier und Spiegeleier hin. Aber für den Rest müssen wir natürlich, sage ich mal, auch unsere Gäste zu den Gastronomen um die Ecke oder auch in Dessau schicken. Und das ist, also wir sind auch so ein bisschen natürlich Kommunikator, ja. Also das ist klar.
Genau. Ich werfe meine These in den Raum. Und ihr antwortet einfach mal drauf. Gibt es vielleicht in der Gemengelage der Restaurants zu viele, insbesondere in dem Fall ausländische Billiganbieter?
Naja, es gibt generell ein Überangebot. Ich würde mal sagen, ich mache das mal fest an der Kaufkraft, die wir haben und an dem, was Angebote halt hergeben. Und damit meine ich auch Ladenflächen zum Beispiel bei uns in der Region in Sachsen-Anhalt. Da wurde halt über den Bedarf halt gebaut und eingerichtet. Und dann merkt man plötzlich, dass die Kaufkraft das gar nicht hergibt. Und ähnlich ist es natürlich auch in der Gastronomie. Wir haben leider Gottes, da plädiere ich schon lange dafür, nicht den Zwang, und ich nehme auch das Wort Zwang, den Meister haben zu müssen, um ein Restaurant zu öffnen, sondern jeder kann ein Restaurant aufmachen. Um auszubilden, brauche ich lediglich einen Ausbilderschein, das ist eine Schnellbesolung über die IHK, was nicht so günstig ist. Und somit, wer das nötige Kleingeld hat oder der Meinung ist, er möchte mit Kleingeld irgendwas eröffnen, dann wird natürlich ein Restaurant eröffnet und neugierige Gäste gehen ja oft in neue Häuser und dann kann es durchaus passieren, dass ein altes Konzept, was vielleicht nicht ordentlich überarbeitet wurde, dann durchaus auch mal hinten runterfällt. Aber ich glaube, ja, wir haben ein Überangebot und wir haben sicherlich auch ein Überangebot an bestimmten Spezialitätenrestaurants, also italienisch, griechisch und chinesisch haben wir sicherlich eine ganze Menge. Wenn wir jetzt alle sagen, wie viel deutsche Gastronomie wir haben hier in der Region oder hier in der Stadt, dann ist das definitiv weniger.
Also wenn wir von hier in der Stadt sprechen, wir sitzen in Dessau und wir sitzen tatsächlich bei Ralf-Peter Weber in der Küche.
Ja, danke dafür nochmal. Ja, also ich würde das gar nicht so negativ sehen. Ich glaube, die Leute gehen dorthin, wo sie für sich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen und wo sie das zu essen bekommen, was sie zu Hause nicht machen. Da hat es natürlich die klassische deutsche Küche, in Anführungsstrichen. Wir haben ja gar keine Gasthauskultur hier, wie man sie teilweise in Bayern noch hat. Oder in Süddeutschland hat es natürlich verdammt schwer. Aber als ich meine moderne deutsch-europäische Küche ist hier schon schwer zu finden. Ne, wobei ich, sag ich mal, jetzt nicht dem Gros der Italiener und Griechen und Chinesen ja die Qualität absprechen möchte.
Ja, das war jetzt auch nicht meine Intention. Also es gibt schon da auch eine hohe Qualität. Was ich aber definitiv mal sagen möchte, ist, der Gast, der sich das aussucht, und das ist ja sein gutes Recht, sich das auszusuchen, was er gerne essen möchte, aber er unterscheidet halt nicht zwischen zum Beispiel Fleischqualitäten und zwischen dem, was wirklich auf dem Teller ist. Ich sag mal, für einen Tomatenreis und in Fleisch, was nicht so eine hohe Qualität hat, wird eigentlich in der Regel das Gleiche verlangt, aber ich kriege vielleicht ein Getränk obendrauf. Ja, und dann wird die deutsche Gastronomie vielleicht nicht so gut wahrgenommen, die dann in der Qualität ein ganz anderes Fleisch verwenden für ihre Rinderroulade zum Beispiel. Ja, aber ich glaube,
was sie allerdings auch nicht zwingend tun.
Ja.
Das ist ja, sag mal, der Qualitätseinsatz ist ja durchaus sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also wir wissen, dass alle hier am Tisch, dass es da Welten gibt, und ich bin absolut bei dir. Manche Kunden stehen auf Masse, da muss der Teller groß und voll sein. Und da hat es natürlich, sag ich mal, ein bisschen eine etwas feinere, ausgefallenere Küche etwas schwer.
Ja, gebe ich auch zu. Aber ich sag mal, Fine Dining haben wir hier in Dessau zum Beispiel eigentlich nur ein Lokal, ja, die überhaupt auf Menüs setzen. Vielleicht muss man auch als Gastronom umdenken und sagen, okay, ich muss meine Nische finden. Ja, und diese Nische ist dann definitiv eben nicht voller Teller. Das können andere. Das ist genau wie Lieferservice. Das können auch andere. Das müssen wir nicht bedienen. Das hat man vielleicht in Corona-Zeiten versucht, aber das ist, glaube ich, nicht unser Geschäftsfeld.
Ich sag mal, ich denke auch, wenn man kleinere Portionen isst, die auch sehr gut schmecken, isst man die auch langsamer und hat dann trotzdem auch mehr so im Genuss.
Langsamer ist mehr.
Richtig.
Das ist ein schöner Spruch für so die Gastronomie. Weil es hat ja auch was mit dem Sättigungsgefühl zu tun. Ich meine, es ist ja nicht sofort da, das wissen wir ja auch alle. Ne? Es dauert ja so 15, 20 Minuten, bis man wirklich merkt, oh, jetzt bin ich ja doch satt. Und diese 15 bis 20 Minuten kann man aber auch durchaus weiter essen. Die Erfahrung habe ich.
Ja, egal. Man kann auch an Buffets gehen und sich den Teller komplett vollhauen und vielleicht noch einen zweiten oben drüber stellen. Wie gesagt, da muss jeder für sich selber entscheiden, was seine Form des Essens, der Esskultur ist. Und wenn wir über Esskultur reden, dann haben wir da definitiv auch noch einen Nachholbedarf. Mit Frankreich oder Italien oder so können wir uns gar nicht messen. Da ist die Esskultur schon eine ganz andere.
Wieso essen die nicht mit Messer und Gabel, oder?
Ja, durchaus auch mit Besteck, das ist schon richtig, aber die Verweilzeit beim Essen ist eine ganz andere und der Wareneinsatz ist definitiv auch ein ganz anderer.
Ich habe jetzt kürzlich tatsächlich gelesen, wo du Buffet sagst, dass es jetzt die ersten Einrichtungen gibt, die Strafzuschläge erheben, wenn du jetzt so zum Beispiel massiv viel von solchen Buffets oder solchen, gerade solchen Schienensystemen, die ja manchmal da sind, so dann wieder zurückkippst.
Das habe ich auch schon gehört, ja, dass wenn man was auf den Teller lässt, dass man noch 10, 15 Euro zahlen muss oder einen Fünfer.
Also mir neu, was ich kenne ist, wenn der Gast nicht kommt, dass gerade die gehobene Gastronomie, die eine geringe Platzkapazität haben, aber einen hohen Personalaufwand betreiben und natürlich dann die Margen auch ganz anders aussehen, wenn man mit, ich sag mal, sehr hochwertigen Lebensmitteln arbeitet, die verlangen Geld, wenn halt ein Ausfall da ist.
Gut, ist ja verständlich. Nur wenn ich nicht ins Hotel komme und ich sage nicht ab, dann...
Dann muss man zahlen. Also genau. Ich muss sagen, uns ärgert das auch, wenn die Gäste sehr, sehr viel übrig lassen. Also selbst beim Frühstücksbuffet erlebt man das. Das, was wir teilweise ja von anderen Buffets kennen, dass manche Gäste, Kunden sich den Teller übervoll laden, als stellen wir kurz vor Kriegszeiten. Aber wir können es nicht ändern. Nur schade ist, ich werfe das alles weg. Das geht natürlich auf Kosten, sage ich mal, der Marge, geht aber auch auf Kosten der Lebensmittel. Ich meine, die sind zu gut für die Tonne.
Das sehen wir bei uns auch auf Arbeit, beziehungsweise bei den Gästen und Patienten, dass teilweise vollgeladen wird und die Hälfte in der Tonne landet.
Nein, und demzufolge finde ich so einen Strafzuschlag ja okay. Ich meine, man kann immer sagen, okay, ich habe mir was geholt, was mir jetzt am Ende nicht schmeckt. Das ist vielleicht noch was anderes, aber bei manchen hat man ja schon den Eindruck, da geht es nur um Voll- und Völlerei. Und sag mal, wir stehen hier gerade kurz vor der Weihnachtszeit. Ne? Wir haben jetzt so den 8. Dezember, wo wir das hier aufnehmen. Das kann man ja kurz dazu sagen, falls jetzt irgendwo zwischenzeitlich was passiert ist, wo ihr als Zuhörer jetzt sagt, hey, was erzählen die denn jetzt da? Mittlerweile gibt es doch da ein Gesetz für oder so. Oder vielleicht auch nicht.
Aber Thomas hat kürzlich ja bei sich auf Arbeit, ich habe ja gesagt, er ist Berufsschullehrer, und du konntest eine wunderschöne neue Lehrküche nach dem neuesten Stand der Technik und den neuesten Standards in Beschlag nehmen mit deinen Azubis. Aber da frage ich mich dann jetzt natürlich auch, wie viel von den Azubis haben denn so einen Standard dann auch auf Arbeit?
Ja, also haben natürlich nicht alle. Bei manchen Dingen, also es betrifft natürlich nicht jedes Gerät, was bei uns in der Lehrküche steht, aber bei manchen Geräten gibt es natürlich nur ein, zwei Schüler, die das vielleicht auf Arbeit haben. Aber vielleicht mal ein ganz anderer Ansatz. Wir als Kochverein müssen auch dafür sorgen, dass diese Geräte halt bekannter gemacht werden, weil ein Einsatz von modernster Technik erleichtert mir natürlich auch das Arbeiten, logischerweise, und greift auch da ein, wo wir gerade die größten Probleme haben, nämlich beim Personalmangel. Das hat vorhin der Ralf schon gesagt. Ja, Fachkräftemangel ist ein Riesenproblem, Azubi-Mangel ist ein Riesenproblem, und dann muss Technik für mich arbeiten. Und diese Technik muss natürlich dann auch von klugen Köchen beherrscht werden, weil das sind letztendlich fast alles kleine Computer, und somit sollte man auch nicht, ja, ganz so unbehelligt daran gehen.
Kannst du dem Laien ein Beispiel nennen? Als Privat- und Hobbykoch bin ich scharf auf ein gutes Messer und eine gute Pfanne. Ja. Was ist jetzt bei euch so die Technik, die du jetzt gerade angesprochen hast?
Also wir haben
der Thermomix.
Ja, also Thermomix haben wir tatsächlich nicht auf Arbeit. Es gibt eine Kollegin, die sich den wünscht, und ich hoffe auch, liebe Grit, dass du den bald bekommen wirst. Grüße.
Ist ja bald Weihnachten.
Ja. Nein, wir haben aber zum Beispiel ein PacoJet. Das ist ein Gerät, was im Mikrobereich zerkleinern kann. Und da entstehen ganz tolle Texturen im Mund. Damit kann ich halt, wenn ich irgendwas füllen möchte, kann ich Farsen herstellen. Wenn ich ein Eis herstellen möchte, kann ich das portionsgenau runterfräsen von der Oberfläche. Und das gibt wirklich ein sensationelles Mundgefühl dann. Wir haben einen Schnellkühler bei uns in der Küche stehen. Und das Gerät verstehen viele als, wie der Name schon sagt, als schneller Kühler. Das ist soweit richtig, aber ich kann auch da in sehr kurzer Geschwindigkeit Sachen einfrieren, und dann kann ich zum Beispiel im Dessertbereich mehrere Kugeln ineinander drücken. Ja, und die mittlere Kugel ist meinetwegen flüssig. Ja, die Haut ist dann aber außen schon erstarrt, und dann taut das ganz langsam in diesem Dessert wieder auf. Der Gast geht mit seiner Gabel durch das Dessert durch. Ja, und dann läuft so ein flüssiger Kern aus. So eine Sachen kann man zum Beispiel machen.
Ja. Aber Thomas, mal ganz, ganz ehrlich, das, was du jetzt erzählst, oder auch das, was wir bei dem Testessen zum Regionalmenü erleben, das ist doch nicht die Realität.
Ja, ich glaube schon, dass wir haben ja schon Betreiberwechsel und Generationswechsel in verschiedenen Restaurants, und die sind ja auch unterwegs gewesen. Also wir wissen ja alle, dass 89 sich einiges geändert hat, und wir hatten natürlich nur bestimmte Lebensmittel, wir hatten nur bestimmte Techniken, aber jetzt haben wir einen enormen Erfahrungsschatz hinzugewonnen, und die jungen Leute, die jetzt sich selbstständig machen oder übernehmen, die ja führen da schon einen enormen Wandel durch, und es gibt genug Restaurants, wo ich wirklich sage, wow, was da auf dem Teller ist.
Daniel, Ralf, wie seht ihr es? Ist das, was wir erlebt haben beim Regionalmenü, ist das, was Thomas jetzt gerade erzählt hat, dass dann eben da die Haut noch schon fest und innen drin ist es flüssig etc. Ist das das, was ihr so als Standard in den Gaststätten in Sachsen-Anhalt seht, oder ist das doch eher dann so die gehobenen 10%?
Also mit der heutigen Technik kann man schon viel erreichen, wie der Thomas sagt, und ich denke mal, das kann man schon in der mittleren Gastronomie ansiedeln. So, ich sag mal, das Dorfgasthaus, was eben noch ein bisschen älteres Personal hat, da mag das noch nicht angekommen sein. Ja, aber wie Thomas schon mitteilte, die Jüngeren nutzen das schon, und man merkt auch einen großen Wandel, ja.
Oh, hier bin ich gespannt.
Also ich glaube, ich muss mal eine Lanze fürs Dorfgasthaus brechen, ja. Weil ihr könnt wunderbare Sachen damit machen, und wir sind ja auch beim Regionalgericht, haben wir ja ganz klasse Häuser besucht, und ich glaube, das sind schon mit die Besten, die wir haben, die teilgenommen haben. Zumindest auch die Bock haben, sich weiterzuentwickeln. Aber eine ehrliche Küche muss nicht drei ineinander, Thomas hat es so schön geschrieben, drei ineinander gedrückte Kügelchen haben. Das ist, also ich glaube, dass beides gehen muss. Bei uns, ja, ne? Also das klassische Gasthaus, was eine ehrliche Küche macht mit guten Rohstoffen, und andererseits auch wieder das bisschen Fine Dining, wo man, sag ich mal, auch Geschmacksexplosion hatte ich mir jetzt gar nicht über, erwartet.
Dann muss ich da mal kurz einhaken. Also ich esse total gerne Hausmannskost, ja. Also meine Muttis Kartoffelsuppe ist die beste, die es überhaupt gibt.
Und hast du meine noch nicht probiert?
Ja, und sowas mag man unheimlich. Aber vielleicht nehmen wir mal sowas wie eine Sülze. Gibt ja viele, die durchaus eine Sülze ganz gerne essen. Ja, da gibt es dann noch eine Remouladen.
Kenne keinen.
Ja, gibt es noch eine Remouladensoße dazu und gibt es Bratkartoffeln dazu. Und wenn ich mir den Teller so angucke und als Berufsschullehrer den erklären möchte, dann finde ich da alle Texturen auch wieder, die ich auch in der gehobenen Gastronomie wiederfinde. Ja, also ich brauche Röstaromen, die habe ich mit den Bratkartoffeln. Ja, ich brauche eine kalte Textur, die habe ich dann mit der Sülze zum Beispiel. Und würzig, süß, säuerlich, also verschiedene Aromen, die ich da reinbringe. Und dann habe ich noch die Remouladensoße, wo dann noch Sardellenfilets und Kapern drin sind, ja, die dann nochmal was ganz Besonderes reinbringen, eine weiche Textur haben. Also es ist schon auch diese Küche total abwechslungsreich, nur dass die gehobene Küche dann halt noch ein bisschen Shishi drumherum macht. Aber so ein Teller darf natürlich nicht nur aus so besonderen Sachen bestehen.
Ja, jetzt das Shishi ringsrum stellen wir uns jetzt gerade alle bildlich vor und jeder hat wahrscheinlich ein anderes Bild im Kopf. Aber wenn wir jetzt mal so Sachsen-Anhalt nehmen und die Qualität der Küche in Sachsen-Anhalt, also der Restaurants etc., wo würdest du denn Sachsen-Anhalt da so im deutschlandweiten Vergleich sehen? Oder nicht nur du natürlich, sondern auch ihr? Ist da Sachsen-Anhalt eher so Mittelfeld oder so Schlusslicht wie fast immer oder ganz oben mit dabei?
Ja, sowohl als auch. Also wie bei
jedem. Im Schnitt?
Na, da gibt es keinen Schnitt. Es gibt ja niemanden, der das jetzt wirklich testen kann. Geschmack ist ja nun mal subjektiv. Ja, also wenn du in eine Gaststätte gehst und sagst, du hast jetzt diese Sülze gegessen und findest die ganz furchtbar und ich sage, ich fand es aber toll, ja, dann ist das nun mal deine Meinung und meine Meinung. Aber im Sachsen-Anhalt-Vergleich, sicherlich haben wir Leuchttürme wie unseren Robin Peach, ja, mit seinen 2-Sterne-Restaurants in Wernigerode. Und sicherlich gibt es auch Ausreißer nach unten, die wir jetzt namentlich mit Sicherheit nicht
benennen. Ich dachte, jetzt rutscht der einmal raus.
Aber natürlich können wir sowohl im oberen Bereich mithalten, ja, und auch im normalen Wirtshausbereich. Diese Kultur, das ist das, was mir wirklich in Sachsen-Anhalt fehlt. Wenn ich in meinen Klassen frage, wie funktioniert denn bei euch zum Beispiel Teambuilding? Also setzt ihr euch zum Mittagessen, zum Frühstück, zum Abendbrot zusammen als Team? Ja, das kenne ich aus Baden-Württemberg, das kenne ich aus Bayern, aber das kenne ich eben nicht aus Sachsen-Anhalt oder zu selten aus Sachsen-Anhalt. Ja, dass man wirklich so ein Wir-Gefühl und dass die Gäste durchaus auch sehen, da sind Köche, die sitzen da am Tisch und die haben jetzt eine Mittagspause und das ist völlig legitim und wird akzeptiert. Ja, und so diese, was mir auch fehlt, sind so diese Sachen, auf die man sich beruft. Ja, also man weiß ganz genau, wenn man irgendwo in Baden-Württemberg unterwegs ist, dann wird man natürlich Kässpätzle kriegen. Ja, wenn man in anderen Regionen unterwegs ist, weiß man schon ganz genau, was man bekommt. Das weiß man in Sachsen-Anhalt leider nicht, weil wir unsere traditionellen Gerichte entweder ganz vergessen haben oder der Meinung sind, die kann man nicht in die Moderne transportieren. Das haben wir ja auch schon mal probiert bei einem Regionalwettbewerb und das war tatsächlich unser schwierigstes Thema. Und
auch mit den Azubis haben wir es schon mal probiert, ja, wenn du dich richtig dran erinnerst. Gemeinsam mit dem Wochenspiegel gab es da mal so eine Aktion. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, was die Mädels und Jungs da aus dem berühmten Milchreis mit Bratwurst gemacht haben, da würde ich heute gern nochmal essen.
Aber das waren tatsächlich Schüler, die sich dann da wirklich richtig reingekniet haben. Aber da frage ich mich, und da gebe ich euch dann recht, warum hat das noch nicht einer unserer gestandenen Gastronomen gemacht?
Kann es vielleicht auch sein, dass wir gar nicht so diesen regional oder überregional bekannten Burner haben. Wir haben nun mal keine Brezel und keine Zutzel-Weißwurst oder keine Spätzle oder.
Wir haben genügend Gerichte, um dich zu unterbrechen.
Also ja, aber die kennt doch kein Mensch.
In genug Büchern niedergeschrieben. Also man muss sich nur mal ein analytisches altes Buch zur Hand nehmen. Da sind genügend Gerichte drin.
So, und weißt du, wer schuld ist? Daniel. Daniel kocht für 40 Kurgäste. Und wann hast du das letzte Mal so ein richtig schönes analytisches Gericht für die gekocht?
Gar nicht. Siehst du. Wir haben einen festen diätischen Speiseplan.
Und da passt natürlich so ein
bestimmte Sachen.
Milch rein mit
Brat. Milchreis gibt es und wird von den älteren Herrschaften sehr, sehr gern gegessen.
Auch von Jungen wieder. Also bei uns ist in der Kantine, wenn Milchreistag ist, ist für alle.
Ja, natürlich auch die Jungen.
Ja, aber auch selbst bei euch fehlt die Bratwurst, oder?
Ja.
Ja. Jetzt ist die Frage, was für eine Bratwurst? Es muss natürlich eine geräucherte Bratwurst sein. Weil man muss dann auch wir vergleichen es in der Schule immer mit einer Linsensuppe. Ja, da hat man eine Linsensuppe, die ist dann würzig abgeschmeckt, dann kommt ein bisschen Zucker und ein bisschen Essig dazu, dann ist sie süß-sauer. Ja, mit dem Kassler habe ich diesen Rauch drin als Beispiel. Ja, und dann passt da eben auch diese Süße mit dem Rauchigen zusammen. Und so ist es beim Milchreis auch. Wenn die geräucherte Wurst dazu kommt und die einzeln vorher in Scheiben geschnitten wurde und dann einzeln gebraten wurde, also auch ihr Röstaromen wieder hat, dann passt die auch zu diesem Gericht.
Wir haben hier unseren Regionalitätsexperten mit am Tisch, Ralf Peter Weber, Regionalmarke Mittelelbe. Das ist also so ein Verbund, wo sich so Firmen, kleinere Firmen, größere Firmen, Einzelmanufakturen so zusammengetan haben und von der Marmelade über den Wein.
Konfitüre.
Von der
Fruchtaufstrich.
Ja, aber auf keinen Fall Marmelade.
Vom Honig über den Wein bis hin zur Wurst. War noch ein Fehler dabei, ja. Dr. Wolfgang sein, alles sozusagen dort zum Beispiel in so leckeren Kisten erhältlich ist. Wie viele Köche nutzen denn überhaupt diese regionalen Angebote, die es also vielleicht um die Ecke gibt und lassen sich ihre Zutaten nicht einfach nur im Kühltransporter kommen?
Also ich glaube, es werden immer mehr. Es hängt aber auch sehr stark damit zusammen, welches Angebot die Landwirtschaft oder kleine Manufakturen liefern können. Also wir sind nicht Burgenlandkreis, also haben wir eine sehr überschaubare Anzahl an Winzern im Jester-Bereich. Ja. Ja. Wir haben kaum Fleischverarbeitung, wir haben kaum auch Umgang mit Fleisch so, dass es die Qualität hat, die teilweise die Südamerikanischen bringen, dass es lange abgehangen ist. Das kommt dann nicht von uns, weil die Kühlkapazitäten fehlen. Was überraschend ist, ist, wir haben sehr viel Wild bei uns, Spargel. Und es gibt sehr viele Gastronomen, die auf die Sachen, die sie auch gut bekommen können, also auch zurückgreifen. Übrigens, Marmelade geht schon, wenn es Orange ist, ne?
Wenn es Orange ist, richtig.
Ja, davon habe ich ja gesprochen. Ja. So. Aber ich freue mich über den Wildspargel, von dem er gerade sprach.
Nein, aber das sind ja so Klassiker, die bei uns, sag ich mal, klar. Also wir haben eine sehr hohe Wilddichte und sehr viele Wildhändler. Und wir haben da nicht nur im Regionalgericht durch den jetzt im Herbst gemerkt. Also das merkt man sonst auch, wenn man in der Gastronomie, auf der wir jetzt so ein bisschen Fokus legen, deutsche, moderne Küche, da ist Wild einfach zu bekommen. Versuchen Sie mal, Geflügel herzukriegen. In Gastronomiepreisen und auch in Mengen, die Gastronomie braucht. Keine Chance.
Um zwei Fäden, die wir jetzt so aufgesponnen haben, mal zusammenzuführen, hätte ich gern von jedem von euch zwei Zahlen. Fangen wir mal mit der ersten an. Wie viel von 100 Restaurants kochen mit regionalen Zutaten?
Deutschlandweit oder hier? Oder?
Es ist der Sachsen-Anhalt-Podcast. Mhm. Wenn ich vom Deutschland-Podcast komme, sage ich nochmal extra Bescheid.
5.
5 von 100?
Ja.
Bietet jemand mehr oder weniger?
Ja, also deutlich mehr. Und die Frage ist ja, wie viel Regionalität möchtest du jetzt haben? Möchtest du ein Produkt, 10 Produkte, 20 Produkte? Aber was Ralf vorhin schon angesprochen hat, das große Thema ist ja wirklich die Verfügbarkeit, die Lieferkette. Wenn jetzt ein Restaurant sagt, ich nehme deine Karotten, deinen Blumenkohl oder whatever, dann ist ja die Frage, wie viel braucht dieser Gastronom? Jetzt findet das noch ein zweiter, dritter, vierter Gastronom toll. Dann ist denen sein Feld leer, das war es dann gewesen. Ja, und dann muss das ja wirklich Reihe für Reihe angebaut werden, weil der Gastronom sagt ja dann, ich möchte die erste Woche was, die zweite Woche was, die dritte Woche was und ich möchte es am liebsten 4-5 Monate am Stück haben. Also das ist ein Problem, aber ich würde deutlich höher gehen. Ich glaube, so, wenn wir 50%. Was, ja, wenn wir in Corona-Zeiten was gelernt haben, dann ist das tatsächlich auf die Regionalität zu setzen. Und das geht ja los bei einem Glas Honig als Beispiel, ja, dass die Gastronomen sagen, okay, es gibt genug Imker hier in der Umgebung und jetzt setze ich einfach mal auf das Thema Honig. Ja, dann ganz, ganz banale andere Sachen, an die man vielleicht nicht denkt, was auch Regionalität ist. Ein gerösteter Kaffee zum Beispiel.
Ich wollte eine Zahl und keinen Vortrag.
Ü50, wie mein Alter.
Also 50. Du, 50 von Daniel, Ü50 von Thomas. Und wie viel von 100 Restaurants haben moderne Technik? Und ich meine jetzt nicht, dass die sich mal einen Mixer gekauft haben, sondern wirklich, wo man sagt, dass sie technisch up-to-date sind.
Also im Bereich Kombidämpfer, also das Hauptgerät, was man in der Gastronomie benötigt, würde ich sagen, 80-90% rüsten da ständig auf.
Wenn ich deinen berühmten, was du vorhin erzählt hast, hier deinen Schnellkühler?
Schnellkühler, Pacojet und Sous-Vide-Technik, da sind es eher wahrscheinlich 5%.
Jetzt müsstest du 50 sagen. Ja,
dafür fehlt mir die Kenntnis, um da wirklich bewusst das schätzen zu können.
Wir haben einen Schnellkühler.
Ja?
Ja, aber nur bedingt wegen unseren Vorschriften.
Ja, da sind Vorschriften, dass man in einer gewissen Zeit das auch wirklich vom Kochen zum Runterkühlen bringen muss, also von 60 Grad auf 6 Grad.
Jetzt haben wir uns ja ganz viel über diese individuelle Gastronomie, nenne ich es mal, unterhalten, also wo du abends hingehst, à la carte machst oder isst ein schönes Menü. Wie sieht es denn aus? Jetzt zum Beispiel aber in der Großküche, geht denn da heute überhaupt noch lecker und gesund und preiswert und regional?
Also das ist, ich glaube, ein extra Podcast. Wir müssten jetzt der Politik mal sagen, dass es gehen muss. Ja, also wollen das alle. Ja, und ich glaube, Stefan, du wirst irgendwann vielleicht auch mal in einem Krankenhaus oder einer Reha-Klinik sein und dann möchtest du auch ein tolles Essen haben. Die Frage ist, wie viel Budget wird dafür freigegeben?
Also ich weiß, Daniel, bei euch, du gibst dir ganz große Mühe, du hast ganz viel davon erzählt, wie du da versuchst, mit den Zahlen hin und her zu jonglieren. Darfst du ein, zwei Sachen aus der Praxis erzählen oder kommst du dann selber in Teufelsküche?
Wahrscheinlich komme ich in Teufelsküche, aber wir können auf Regionalität teilweise setzen. Wir haben jetzt einige Händler aus der Region, die uns beliefern. Einmal jemand aus Dessau, dann bei uns aus dem Nachbarort und der Rest ist halt überregional. Entsprechend, was gerade gebraucht wird. Ja.
Wie sieht denn das Budget aus in so einer Reha-Einrichtung?
Ich denke mal, also genaue Zahl darf ich leider nicht sagen, aber im Schnitt kann man so zwischen 7 und 8 Euro heute rechnen. Als pro Patient für den Tagessatz.
Also da reden wir von Frühstück Zwischenmahlzeiten. Mittag. Ja, also es wird ja sicherlich Obst und Getränke werden zur Verfügung gestellt.
Das kommt immer auf die Gemeinschaftsverpflegungsküche an, ob es Krankenhaus ist, Kureinrichtungen oder Altenheim. In einem Altenheim hat man die Zwischenmahlzeit noch, dann noch Kaffeegedeck. Aber da denke ich mal, kann der Satz noch ein Tick höher sein.
Also ich würde denken, der ist sogar niedriger. Also die Umfragen, die ich so gestartet habe, gerade im Klinikbereich, liegen mal eher um die 5 Euro wahrscheinlich.
Wer legt denn das fest? Ist das jetzt jedes Haus selber oder gibt es da Verordnung?
Ich denke, dass das, also gesichert ist die Aussage nicht, aber ich glaube, die Krankenkassen sind dafür zuständig.
Richtig.
Ja. Oder der Bund bei der Bundeswehr. Ich habe nicht so viel Erfahrung mit Großküchen. Das ist Bundeswehr, das ist Unimensen. Wobei bei Unimensen ich durchaus positive Erfahrungen auch schon mal gemacht hatte. Aber es liegt, wie gesagt, am Budget im Endeffekt. Ja. Und die beste war, das war keine klassische Unimensen, war bei uns im Max-Planck-Institut. Das war aber dann auch gesponsert.
Thomas, du hast ja deine Karriere auch bei der NVA begonnen als Koch. Möchtest du das große Geheimnis lüften, ob es so war oder nicht, was du mir mal erzählt hast? Das berühmte Medikament.
Ja, es gibt da natürlich, also jeder, der bei der NVA gedient hat, ist wahrscheinlich irgendwann mal zum Koch gegangen und hat gesagt, ist da in dem Tee was drinne? Das berühmte hieß dann Hengolin, hat man immer gesagt, ja, weil die Soldaten meinten, es klappt nicht mehr so am frühen Morgen. Ja, aber auch keine gesicherte Aussage, lieber Stefan. Ja.
Du hast den Tee also nicht selber gekocht.
Ich glaube, bei der NVA gab es ganz andere Sachen, die viel schwerwiegender waren.
Das glaube ich auch, okay.
Als das jetzt. Aber die Karriere begann da nicht, das möchte ich nochmal betonen. Ja. Ich habe im Restaurant und Museum bei Herrn Mittrüger gelernt.
Ja, aber so, das war so dein erster und nach der Ausbildung Job.
Nach der Ausbildung? Nein, da kamen noch mehrere Stationen dazwischen.
Ich bin ja nicht derjenige, der kürzlich deinen Lebenslauf geschrieben hat. Also alles gut, keine Ahnung. Dann darf ich mich ganz herzlich bei euch bedanken.
Schon vorbei,
ja. Und ich möchte von euch gerne noch wissen, in einem Satz, das geht insbesondere an Thomas Wolfgang, in einem Satz, euer größter Wunsch für die Gastronomie in den nächsten 5 Jahren. Egal ob jetzt Großküche, Einzelgastronomie, was auch immer, euer größter Wunsch.
Fange ich an?
Wer sonst?
In einem Satz.
Wir kommen ja kaum zu Wort.
Ja. Also mein größter Wunsch ist definitiv, dass alle Eltern, alle Kinder, alle, die in Erwägung ziehen, zu studieren, Betriebswirtschaft oder sonstige Sachen, zieht den tollsten Beruf der Welt in Erwägung mit einer Aromenvielfalt, mit einer Vielfalt an Lebensmitteln. Es ist jeder Tag wirklich anders. Es gibt Gastronomien, die wirklich sensationell ausbilden. Er geht dahin und er lernt den Beruf des Kochs, des Restaurantfachmanns für Veranstaltungstechnik, den Hotelkaufmann, die Hotelkauffrau und so weiter und so weiter. Ja, das würde ich mir wünschen, Fachkräfte zu uns.
Genau, und Thomas Wolfgang startet demnächst einen eigenen Podcast mit dem Titel, wie ich aus einem Satz, den ich hatte, mindestens 10 mache.
Das ist eigentlich so für Politik geboren.
Oder er müsste Politiker also werden, oder?
Das war gar kein schneidet Punkt. Am Ende erst nach 30 Sekunden
Punkt.
Ab.
Ja, ja, genau. Kein Punkt dabei gewesen, es war nur Kommas.
Ich mache es in einem Satz, aber warum kriegen wir die Auflösung auf unsere Fragen nicht? Ja? Später vielleicht, im Nachklapp, ja, ne? Wird das eingeklemmt. Du hast uns Fragen gestellt, wir mussten schätzen. Da erwarte ich auch, dass das Nummern-Girl oder der Nummern-Boy, der uns jetzt das Ergebnis bringt. Nein, Spaß beiseite, lieber Stefan. Ich wünsche mir, dass die Leute mehr zu Hause kochen. Weil dann, glaube ich, können sie auch mehr wertschätzen, was für eine Leistung in der Gastronomie gebracht wird.
Also ich wünsche mir auch, dass wieder viel mehr Nachwuchs kommt, weil man merkt jetzt immer mehr, dass die Köche aussterben.
Ja, was für ein fröhliches Schlusswort. Also, damit danke an die Runde, danke an Daniel, an Ralf Peter und an Thomas. Und,
ein bisschen knappe Redezeit, aber danke auch.
Ciao.
Tschüss.
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 Und Chris, hast du Hunger bekommen?
Das wollte ich gerade sagen, ja. Also jetzt könnte es schon was geben. Wie sieht's aus, Stefan? Wollen wir gleich noch zu McDonald's?
Na, ich würde dann eher doch in ein vernünftiges Restaurant.
Auf jeden Fall, bitte.
Ich weiß auch, dass du dort immer dasselbe nimmst. Also du hast ja ein Gericht und sobald das auf der Karte steht, kann es geben, was will.
Du meinst, ich soll das jetzt mal in der Öffentlichkeit verlautbaren?
Genau. Vielleicht warten ja dann künftige Podcast-Gäste mit
dem Gericht. Okay, dann muss ich es natürlich sagen. Also sehr, sehr gerne esse ich natürlich Bandnudeln an Spinat mit Lachs.
Mmh, das klingt doch schon lecker.
Oder?
Auch so reingehäckselt, durchgerührt, egal.
Ja, also nein, also der Lachs bitte, also gerne so ein runder, tiefer Teller und dann die Bandnudeln an die Seite, der Spinat in der Mitte, dass der noch so in den Nudeln verläuft und der Lachs obendrauf gerne als Ganzes. Und mit ein bisschen Zitrone.
Also nicht so Lachsflöckchen.
Nein, bitte keine Lachsflöckchen. Meine Magen kommt das eh alles zusammen. Darf man das überhaupt so sagen? Das Auge ist mit. Das Auge ist mit. Von daher, was nimmst du mit aus dem Gespräch?
Ich wollte jetzt erstmal erzählen, was ich immer esse, wenn es das gibt.
Na gut, erzähl.
Mhm. Milchreis mit Zucker und Zimt und am liebsten noch Apfelmus.
Ja, dann doch lieber Nudeln.
Das ist auch ein sehr leckeres Gericht. Ja, ich nehme mit, dass die Gastronomie durchaus sich auch Gedanken macht, wie sie über die Runden kommt, wie sie in die Zukunft kommt und da natürlich auch tolle Ansätze hat und dass es durchaus auch in der Region, auch in Sachsen-Anhalt, tolle Häuser gibt, wo man essen gehen kann, wo man auch mal essen gehen sollte.
Sollte, ja.
Und einfach mal gucken und vielleicht auch die heimische Gastronomie da ein Stück weit unterstützen. Und ich glaube, das war ja auch so eine Quintessenz aus der Folge, die ich vorhin empfohlen habe zum Thema Ausbildung, Zukunft in der Gastronomie, dass einfach diese Zeiten, die der Gastronomie ja noch so nachschreien, ne, wo man eigentlich in der Küche nur angeschrien wird und dann wird die Pfanne nach den Azubis geworfen und die sind den ganzen Tag nur am Kartoffeln sauber machen, nicht mal am Schälen, nur so gefühlt, die sind einfach vorbei.
Ja.
Und wenn man da drauf achtet, in einem guten Haus zu landen, dann gibt es da auch eine gute und solide Ausbildung.
Ja.
Und gegessen wird immer.
Also ich denke, wenn man die Möglichkeit hat, in den Regionen hier in Sachsen-Anhalt, dann sollte man das nutzen. Und vielleicht auch, wenn man die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden zwischen einer großen Fastfood-Kette und einer schönen kleinen regionalen Küche. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
Da sind wir uns auf jeden Fall einig.
Jetzt habe ich noch mehr Hunger.
Gegessen wird immer. Es wird aber auch immer Musik gehört. Und damit habe ich dir eine kleine Brücke gebaut für die nächste K-Folge. Möchtest du schon verraten, wer da zu Gast ist?
Oh, sehr gerne, sehr gerne. Also ich habe mich unterhalten mit Katrin Alpert, Starsaxophonistin aus unserem wunderschönen Bundesland. Und mit ihr habe ich, über das Saxophon, ihr liebstes Instrument, ihr Baby, wenn man das so nennen möchte, gesprochen, wie sie mit dem aufgewachsen ist, diesem Saxophon. Wie sie mit dem Saxophon aufgewachsen ist. Und ja, was das einfach für sie bedeutet, diese musikalischen Klänge.
Was kann man denn machen, wenn man diese Folge jetzt hört, sagt, oh, das darf ich nicht verpassen, das muss ich mich unbedingt irgendwie, das muss ich mich unbedingt irgendwie erinnern lassen. Wir
werden erschlagen.
Ja, das war der Ofen, der ja ein wenig heizt, falls man das Geräusch überhaupt gerade gehört hat. Die Folge möchte ich auf keinen Fall verpassen. Was kann ich da machen?
Dann sollte man natürlich uns abonnieren. Mal was ganz Neues. Das wäre natürlich gut, weil dann erscheint direkt unsere neue Folge. Ihr könnt uns auch folgen, dann wird euch das auch angezeigt. Also ihr könnt uns auch in den sozialen Medien folgen.
In den sozialen Medien und beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, was das Podcast-Hörerinnen und Hörer Herz begehrt.
Hörer.
Möchtest du Tschüss sagen für heute?
Also möchten nicht, aber
wir müssen.
Okay, na gut. Wir hören uns ja bald wieder, am besten in der nächsten Woche. Dann gibt es die neue Folge mit dem K. In diesem Sinne, vielen Dank, Stefan. Vielen Dank fürs Zuhören an euch und bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.